Deutschlandfunk Hörspiel.
Im Kino gewesen. Geweint. Lolotte. Der gute Pfarrer. Das kleine Fahrrad. Die Versöhnung der Eltern. Maßlose Unterhaltung. Vorher trauriger Film. Das Unglück im Dock. Nachher lustiger. Endlich allein. Bin ganz leer und sinnlos. Die vorüberfahrende elektrische hat mehr lebendigen Sinn.
Hätte ich einen Groschen, wie selig wäre ich. Nur einen Groschen kostet das.
Cassandra sitzt an der Kasse und wird euch lächeln. Schenkt ihr einen Groschen.
Hätte ich einen Groschen, wie selig wäre ich.
Wenn mein Herz gesund wäre, springe ich zuerst aus dem Fenster. Dann ging ich in den Kientopf und käme nie wieder heraus.
Boulevard der Dämmerung. Eine Passage durch Stummfilmgeschichten von Josef Schnelle.
Ich sehe in die Kammerlichtspiele. Die Biograf. Die Palastkinema, die Edison, Bio, die Edentheater. Die schräg unter die Stadtsohle gebohrten Katakomben. Die langen Schläuche, träg hingewälzt, mit großem Maul einsaugend. In denen gespenstisch Leuchtkäfer vor Tappenden herirren. Die alles vorpressen an das gewaltige, quadratische, flirrende Auge heran. Das hext. Bedroht und zu Boden hält. Hafenarbeiter und Geldleute, Spülmädchen und Sängerinnen. Kanzlist, der auf flirrender Wand sich aufsteigen sieht zu Chef und Direktor. Junger Mann, der sich den Schick abguckt. Einer mit Sektgeruch. Damen auf das Letzte aus. Personen dabei, einen zu beklauen. Herren, die gähnen. Ein paar schon das dritte Mal da. In den Logen Parfüm und knisternd seidene Robe. Vorne Wind aus Apfelsinenschalen und Mützen ins Genick. Eng gekeilt, kein hochgeklappter Sitz keucht in der Verfinsterung der Zuschauer unter dem Bild, das vorüberprescht. Schweiß bricht aus, der Film spult. Jetzt packt er das Weib an da oben. Unten fühlt jedes Weib sich gepackt, packt jeder Mann. Fieber entsteht, Geseufz, ein Schirm fällt. Man muss sich bückend unter Röcke langen. Fleisch tanzt an Fleisch, dunkel tanzt das Lokal auf unserem Genick. Durch den Dämmer prasseln Projektile, grünlich. Zimmer, Waldsaum, Kavaliere. Das Weiß blitzt, das Schwarz huscht, das Licht streut sich. Vibration ist süße Betäubung, die Hast lullt ein. Dampf aus der Haut, Dünstung schwängert die Sinne torkelnd. Viele sind schon vorgebeugt, im Schlaf schwankend, Kopf an dürftige Brust sanft gelehnt. Umarmte, wispernde. Applaus? Hallo? Protest, Stieräugige, Gefeix. Licht flammt auf, der Bann reißt. Erleichtert, in Schweigen erlöst, umblinzeln sich Monteure, Briefträger, Zylinder, Kommis, Bergarbeiter, Kokotten, Dandys, Kellnerinnen, Herren im Kött, Ballonmützen, Dichter und Ehemänner.
Siehste, meint das Flittchen zu Emil, dem Zuhälter, siehste, so sorgen andere für ihre Freundinnen. Und steht vor einem Schaufenster und muckscht, weil sie keinen Pelz bekommt. Emil tritt an das Schaufenster heran, drückt die Nase platt und probiert dann ganz leise, ganz vorsichtig, ob die Einfassungsstangen sehr fest sind. Fachlich, sachlich. Am nächsten Abend hat sie den Pelz und spielt mit ihm. Sie hat ihn betrogen. Er hat sie erwischt und sie ist ihm davongelaufen. Nun wird er in der Zwischenzeit seinen Nebenbuhler totschlagen. Das weiß sie nicht. Sie ist nach Hause geflitzt und findet da, oh treue Liebe, den geklauten Pelz. Und tanzt herum und will ihn gleich auf der Stelle anprobieren und hopst auf den Tisch, auf dem die Petroleumlampe steht, vor den kleinen Spiegel und hebt die Röcke hoch und spiegelt sich. Da schiebt er sich zur Tür herein. Herunter vom Tisch kann sie nicht mehr. Sie erstarrt. Wird er sie schlagen? Oder töten? Vielleicht. Er schnauft heran wie ein Bär, dumpf und wütend. Und will schon zupacken, da fliegt irgendetwas von ihr zu ihm herüber. Er setzt sich an den kleinen Tisch, sieht herauf zu ihr, mit einem Blick unter ihre Röcke. Sie hat eine irrsinnige Angst. Außerdem kippelt der Tisch. In ihm wogen merkwürdige Sachen durcheinander. Und dann kann er nicht mehr. Bricht an den Tisch zusammen und umklammert ihre Beine, schmilzt weg und verzeiht gar nicht, denn es ist nichts mehr zu verzeihen und gehört ihr. Und oben steht sie, die Siegerin, die Frau, und lächelt und lacht und feixt. Je suis la femme, on me connaît.
Damen auf das Letzte aus. Personen dabei, einen zu beklauen. Herren, die gähnen. Ein Paar, schon das dritte Mal da.
Damen auf das Letzte aus. Personen dabei, einen zu beklauen. Herr. Herren, die gähnen. Ein Paar, schon das dritte Mal da. Erstes Bild.
Das ist Ewald, der alte Musikant. Wir sehen ihn hier im Wirtshaus, wie er sein Mittagsbrot verzehrt. Jetzt ist er fertig, wendet sich noch einmal um, nimmt den kräftigen Brotrest und dann noch die übrig gebliebenen Rinden und Krümel auf den anderen Tischen in seine Taschen. Was für ein wunderlicher Kauz. Ist im Gasthaus, aber lässt keinen Krümel umkommen. Die Taschen sind ganz weit und voll davon. Was will er bloß damit?
Zweites Bild.
Auf der Parkbank. Da sehen Sie es. Er füttert die Spatzen wie einst der heilige Franz. Die kleinen Vögel sind ganz vernarrt in den Alten. Aber jetzt fliegen sie einfach davon. Wer hat denn meine Lieblinge verscheucht, fragt sich der Alte. Und sieht ein kleines Mädchen. Ganz verhungert ist es. Und es friert und hat Angst. Unser Musikus denkt, eine Bettlerin, die selbst bei den Vögeln bettelt. Armes Geschöpf. Und weil er ein gutes Herz hat, nimmt er das Mädchen mit nach Hause.
Drittes Bild.
Jetzt musiziert er fröhlich und das Kind isst sein Brot. Aber da, es lässt das Brot sinken und schon ist es eingeschlafen. Arme Kleine, wie müde muss sie sein, dass nicht mal der Hunger sie wach zu halten weiß. Und da kommt schon die brave Haushälterin des Musikus und bringt das Mädchen ins Bett.
Viertes Bild.
Jetzt sind wir im Haus einer berühmten Tänzerin, Rosetta. Der Alte akkompagniert ihren Tanz auf dem Klavier. Und wo ist unsere Kleine? Da sitzt sie bescheiden in der Ecke. Was fliegt ihr jetzt vor die Füße? Es ist der Schleier der Tänzerin. Sie schauen alle nicht hin, aber sehen Sie die Kleine. Jetzt imitiert sie den Tanz. Wie anmutig ihre Bewegungen sind. Doch da, die berühmte Tänzerin Rosetta sieht es doch. Und sie ist genauso entzückt wie wir. Eine kleine Künstlerin, jubiliert sie und bittet den Alten darum, für die Ausbildung des Mädchens sorgen zu dürfen. Bei mir wird sie es gut haben. Da kann der Alte nicht Nein sagen, aber sehen Sie nur, wie traurig er ist.
Fünftes Bild.
Drei. 2 Jahre später. In Monte Carlo. Schaut, die Tänzerin. Nein, das kann sie nicht sein. Das ist das Kind. Jetzt selbst eine berühmte Tänzerin. Und sie kann sich kaum erwehren gegen die Blumen und die schönen Worte. Welch ein Triumph! Welch eine Freude muss das sein für den alten Musikus, aber wo ist er?
Sechstes Bild.
Er sitzt zu Hause. Sieht gar nicht gut aus. Ist krank. Oder hat er nur Sehnsucht? Jetzt nimmt er etwas aus der Schublade. Es sind die Kleider des Mädchens, die zerrissenen, mit denen er es damals gefunden hat. Und er weint seinen Kummer hinein. Oh, diese Sehnsucht. Da sehen wir wieder die gute Haushälterin. Sie stiehlt sich fort. Und dieses Telegramm will sie schicken. Vater Ewald, schwer erkrankt.
Siebtes Bild.
Und da hält unsere junge Dame das Telegramm schon in den Händen. Was wird sie tun? Sie weint und wird bedrängt von Verehrern und Impresarios. Was die da wedeln, sind Kontrakte. Sie schwankt. Erfolg oder Treue? Doch dann, ach wie schön, tut, was wir alle von ihr erwartet haben. Sie eilt hinaus.
Achtes Bild.
In der Wohnung trifft sie den Alten nicht an. Sehen Sie nur das sorgenvoll liebende Gesicht. Und was ist das? Ihr eigenes Kinderkleid ausgebreitet auf dem Tisch. Sie ahnt etwas. Richtig. Da sitzt er auf der Bank im Park. Und jetzt friert er und ist schon ganz in sich zusammengesunken. Und jetzt ist sie es, die dem alten Mann zärtlich ihren teuren Pelz um die Schultern legt. Und jetzt sieht er sie. Welch ein Glück. Sie ist da, hat ihn nicht vergessen. Seine Güte wurde belohnt mit Liebe. Ende.
Haben Sie schon einmal einen Film rückwärts laufen sehen? Also nehmen Sie ein einfaches Beispiel. Sie sitzen da und rauchen eine Zigarette. Dieses kleine Genrebild kinematografiere ich. Sie sehen dann auf dem Film ein Streichholz, das Sie anzünden an der Schachtel, setzen die Zigarette in Brand und werfen es weg. Dann rauchen Sie und schlagen die Asche in den Becher. Die Zigarette wird kürzer und kürzer. Endlich drücken Sie sie aus und ziehen die leere Hand fort. Nun aber lassen wir den Film rückwärts laufen. Was geschieht? Die leere Hand streckt sich zur Aschenschale, drückt die Zigarette an, nicht aus, und führt sie zum Mund. Sie rauchen. Das heißt, rings aus der Luft fliegen hübsche runde Kringel in ihren runden Mund. Aus dem Aschenbecher fliegt die Asche heran, setzt sich vorne ans Feuer, die Zigarette wird länger und länger. Endlich hat sie ihre ursprüngliche Größe. Dann fliegt ein brennendes Streichholz vom Boden auf und löscht sie aus. Das Streichholz aber führen sie zur Schachtel, reiben daran und die Flamme verschwindet.
dann marschiert die Zigarette in ihr Etui und das Streichholz in seine Schachtel und alles ist aus. Ist das nicht Zauberei?
Ist das nicht, ist das Zauberei? Nicht Zauberei?
Buster bekommt ein Haus geliefert. In 3 Kisten zum selber zusammenbauen. Ein Spaßvogel vertauscht die Nummern. Unbeirrbar baut Buster weiter. Und er wundert sich auch nicht, als das Haus dann schräge Fenster hat, eine Eingangstür im 1. Stock und eine Veranda ohne Zugang zum Haus. Kämpft nur mit der Tücke des Objekts, steigt über die Leiter aus dem Fenster, hieft das Klavier durchs teilweise offene Dach. Zur Einweihung des komischen Hauses kommen Gäste, denen Buster alles zeigt mit einem Schirm, denn natürlich regnet es rein. Dann kommt ein Sturm, der bringt das Haus zum Rotieren wie ein Karussell. Die Gäste werden im Inneren rundgeschleudert, während Buster von außen versucht, ins Haus zu kommen. Er nimmt Anlauf. Wo eben noch eine Tür war, ist jetzt eine Wand. Nach dem Sturm hat das Haus noch mehr seine Form verloren. Es ist nun vollkommen verzogen und leicht eingelaufen. Es verträgt das Klima nicht, erklärt Buster seiner Frau. Dann kommt ein Mann und weist darauf hin, dass das Haus auf dem falschen Grundstück steht. Buster nagelt sein Auto mit dem Rücksitz ans Haus und versucht es abzuschleppen. Doch dann reißt der Sitz ab und das Haus kommt nicht mehr weiter. Ein Pfiff ertönt. Buster und seine Frau erkennen, dass sie das Haus auf Eisenbahnschienen abgestellt haben. Sie springen beiseite und halten sich die Augen zu. Der Zug aber nimmt ein anderes Gleis und rast vorbei. Buster umarmt seine Frau, gerettet. Hinter ihnen aber fährt der Gegenzug durchs Haus. Buster nimmt ungerührt seine Frau an die Hand und pflanzt ein Schild auf den Müllhaufen, zu verkaufen. Dann dreht er sich noch einmal um und legt die Bauanleitung dazu.
Hätte ich einen Groschen?
Hätte ich einen Groschen?
Hätte ich einen Groschen, wie selig wäre ich. Ich sah dann auch einen weiblichen Chaplin. In Röcken, scheinbar belanglos, aber sie zog einen alten Herrenanzug an. Beim Kragenknopf gibt es die 1. Katastrophe. Der Finger greift von oben, der Knopf geht nicht zu. Der Finger greift von unten, es schließt sich nicht. Aus gehobenen Ellenbogen tauchen beide Hände in den Hals, schlüpfen von unten an ihm empor, winkeln um die Ecke, während sich der Kragenknopf selbstverständlich nicht mehr schließen lässt. Und so lange nicht, bis das ganze kleine Menschengebilde ein in Krämpfen des Zorns und der Ohnmacht wirbelndes Bündel zusammenprallender und auseinanderrennender Körperteile ist, die sich über, neben, in, unter Betten, Schränken, Ecken und Stühlen treffen, bis, ja nun, bis mit einem Mal eben der Knopf geschlossen ist. Und eine sanfte Brise den glühenden Zuschauer anweht.
im Kino gewesen, geweint.
Unterbrochene Kinovorstellung.
Alles ist gemalt oder gebaut. Keine Ebene gerade. Nichts Wirkliches darin. Und die Menschen bewegen sich so, wie man sich nur in einer solchen Kunstwelt bewegen kann. Caligari wieselt gebückt durch seinen Wahn wie ein böser, dicker Kobold aus einem deutschen Märchen. Und Cesare, der Somnambule, stelzt dünn von einem Mord zum anderen und dann schlägt er die Augen auf zu einem stummen Schrei. Doppelgänger und doppelter Boden. Der Direktor einer Irrenanstalt wird wahnsinnig und sieht sich als Nachfahren eines mittelalterlichen Mystikers. Erzählt wird die Geschichte von den Insassen einer Anstalt. Am Ende ist es der Wahn im Wahn als Wahn. Nichts ist sicher, nichts gewiss. Kirmesbudenzauber, das Kino selbst. Es beginnt mit einem Jahrmarkt, dessen Attraktion ein Schlafwandler im Kabinett des Dr. Caligari. Nur auf Befehl des Doktors schlägt er die Augen auf, kann die Zukunft voraussagen. Wie lange habe ich noch zu leben? Fragt einer unbekümmert. Cesare antwortet, bis zum Morgengrauen. Und am nächsten Morgen ist er tot. Der Anfang einer Mordserie. Cesare schläft anscheinend in seiner Kiste auf dem Jahrmarkt, aber das ist nur eine Puppe. In Wahrheit mordet er. Aber als er das Mädchen Jane überfällt, befällt ihn ein seltsamer Zauber. Er tötet sie nicht, schleppt die Ohnmächtige nur über schiefe Ebenen in ein Feld und bricht, verfolgt von eifriger Bürgerwehr, zusammen. Die Spur führt ins Irrenhaus, aus dem Cesare offensichtlich entkommen ist. Aufgeregte Doktoren holen ihren Chef. Der ist gerade von langer Reise zurückgekommen. Es ist Caligari.
In Venedig traf ich einmal im Cinema einen Engländer. Er saß neben mir. Und aus der Art, wie er sich gab, merkte ich, dass auch er ein Aficionado war, so gut wie ich. So sprach ich ihn an und wir plauderten zusammen. Dann kam ein Rollfilm, Belohnte Tugend. Da winkte er mir zu schweigen. Und er sah dieses Stück nicht. Er trank es mit seiner ganzen Seele. Es war eine etwas larmoyante Sache. Eine junge, sehr hübsche Schauspielerin spielte darin. Und dann sagte mir der Engländer, dass er in diese Frau verliebt wäre. Er reise nun schon seit 5 Wochen diesem Rollfilm nach, den er zuerst in Turin gesehen habe. Er verfolge ihn durch alle italienischen Städte. Am Ende einer jeden Woche erkundigte er sich bei dem Kinemabesitzer, wohin der betreffende Film nun gesandt würde. Und dahin reiste er. Ich fragte ihn, warum er nicht lieber versuchte, das Original kennenzulernen. Er brauche ja nur nach Paris zu reisen und sich bei Pathé nach der Adresse der jungen Dame zu erkundigen. So könne er in spätestens 3 Tagen seiner Angebeteten zu Füßen liegen. Doch er schüttelte den Kopf. Nein. Nein, er liebe das Bild und nicht die Frau. Vor einigen Wochen jedoch schrieb er mir von seinem Landhause in Devonshire einen überaus glücklichen Brief. Er hatte sich einen Kinematographen gekauft und einen einzigen Rollfilm dazu. Belohnte Tugend von Pathé. Nun kann er, wenn er nur will, mit seiner Geliebten ganz allein sein. Mit ihr träumen im Dunkeln.
Thank you.
Sie sind hinausgerannt. Sie haben sich zerstreut. Mit wüsten Sinnen und halbtot. Es ist ihnen, als ob man sie verfolge. Die Träume werden sie nicht verlassen. Die Träume werden zur dumpfen Luft des Zimmers, zum bösen Fieber des Kissens, zum jähen Fall und Aufschrei, zum wirren Schwarm der Gesichter.
Ellen erwacht. Sie setzt sich, horcht, als ob sie jemand gerufen hätte. Sie steht auf und geht wie an Fäden gezogen zum Fenster. Ellen klammert sich an das Fenster. Sie sieht ein ödes Haus gegenüber. Nosferatu im Fensterkreuz hebt langsam die Arme. Ellen bricht fast am Fenster zusammen. Vor Erregung zitternd kämpft sie den letzten Kampf. Zweimal hebt sie die Hand zum Öffnen und senkt sie ermattend. Dann, mit raschem Entschluss, kerzengerade, reißt sie das Fenster weit auf. Nosferatu löst sich vom Fenster, wendet sich, entfernt sich. Ellen zittert vor Erwartung in Angst. Ödes Haus, das Tor springt auf, dann erscheint Nosferatu. Von letztem Todesgrauen gepackt, schlägt Ellen die Hände vors Gesicht. Zitternd erwartet sie das Grauenvolle und es kommt heran. Langsam. Sein Schatten huscht durch das Treppenhaus. Wie ein Raubtier gespannt, erscheint es im Zimmer. Sie weicht zurück. Schritt für Schritt. Und Schritt für Schritt folgt es. Nosferatus Schattenhand greift nach ihrem Herzen. Sie bricht zusammen. Später. Nacht. Im Bett Ellen. An ihrem Hals der Würger. Seine Finger verkrallt in ihre Arme. Ihre in Todesangst erweiterten Augen sehen starr vor sich hin. Dann ist es, als ob sie etwas höre. Auf ein Stillleben von Feldwerkzeug springt hinauf ein Hahn. Er schlägt die Flügel, bläht den Hals und verkündet den Morgen. Nosferatu erhebt den Kopf. Er ist taumelig fast vom Genuss. Ellens Augen in fürchterlicher Angst. So darf er nicht fort. Sie schlingt die Arme um ihn. Und er kann nicht widerstehen. Sein Kopf senkt sich wieder über sie. Da! Bildet sich da auf der Wand über dem Bett ein Sonnenfleck. Er senkt sich, das Bett vom Sonnenlicht überflutet. Ellens Augen erwarten das Letzte. Hat sie sich unnütz geopfert? Doch da erhebt sich schon der Grauenhafte plötzlich ruckartig. Erstaunt blickt er um sich, greift sich ans Herz. Die Spannung des Raubtieres, die in diesem Wesen liegt, löst sich. Breitbeinig steht er einen Augenblick da, als ob er Gleichgewicht fassen wollte. Er greift sich ans Herz und sinkt schmerzverzerrt das Gesicht der Sonne zugewandt in die Knie. Er hebt die andere Hand gegen die Sonne, um sich vor dem Licht zu schützen, das ihm den Tod bedeutet. Aber er kann der Sonne nicht standhalten. Im Licht lösen die Finger sich, die Hand, der Arm auf. Es ist, als ob im nächsten Augenblick die Sonne ein Herz treffen würde. Sein Körper löst sich im Licht auf.
Im Kino gewesen, geweint.
Wenn mein Herz gesund wäre, springe ich zuerst aus dem Fenster. Dann ging ich in den Kiepop und käme nie wieder heraus.
Parfüm und knisternd seidene Rübe. Vorne Wind aus Apfelsinenschalen und Mützen ins Genick. Eng gekeilt, kein hochgeklappter Sitz keucht in der Verfinsterung der Zuschauer unter dem Bild, das vorüberprescht.
Kitty soll verheiratet werden. Es geschieht zu ihrem Besten, meint die Tante, Besitzerin eines Puffs in Madagaskar. Und es muss gleich geschehen, denn die gute Tante liegt im Sterben. Sie wartet nur noch auf die letzte Ölung. Sie hat schon einen ausgesucht, der für Kitty sorgen wird. Und dann kommt er. Jan Freiheit, ein alter, lüsterner Widerling, ein Geschäftsmann, Bordellbesitzer auch er, mit einer halbleeren Rumflasche in der Seitentasche seines Jacketts, einer Krokodilbrosche am Hemd, einer Pistole im Gürtel und Würfeln, die er an einem Bindfaden um den Hals trägt. Auf zwei Holzkrücken schleift er sich herein wie ein Insekt. Seine Zunge hängt aus dem Hals, seine Augen treten stechend aus ihren Höhlen. Kitty erschrickt und beißt sich in die Hand. Noch mehr Tränen, wo sie doch schon um die Tante trauert. Aber sie erstarrt wie ein Opferlamm, rührt sich nicht mehr vom Fleck. Die Tante hebt beschwörend ihre Arme. Jan Freiheit zieht, gestützt von seinen Huren, die mitgekommen sind, den Hut. Kitty sinkt in sich zusammen. Sie wird von den Huren ins Nachbarzimmer geführt. Ein alter, staubiger Vorhang wird ihr Hochzeitskleid. Der Schleier der Tante hängt überm Totenbett im Bilderrahmen hinter Glas. Jan Freiheit zerklopft es mit dem Revolver und während Kitty der Schleier angetan wird wie ein Dornenkranz, nimmt Freiheit einen Schluck aus der Pulle und spottet. Fällt fast hin, so schrecklich vergnügt ist er. Der Priester kommt. Ein schwarzer Priester, vor dem Kitty, die inzwischen ganz regungslos war, erschrickt. Sie sieht auf die Tante, die die letzte Ölung bekommt, und schluchzt, hemmungslos. Jan Freiheit quält sich herunter von seinen Krücken auf die Knie auf der anderen Seite des Bettes. Die Tante führt ihre Hände zusammen. Sterbesakramente und Hochzeitszeremonie werden eins. Kitty flüchtet sich in den Wahn. Während sie den Priester anschaut, nimmt der die Züge des Geliebten daheim an. Und sie hört die Vermählungsformel aus dessen Mund und die Worte: Willst du auf mich warten, meine Orchideen-Lady? Kitty nickt heftig, sagt ja. Die Tante hebt den Kopf ein wenig, um besser hören zu können. Das Traumbild verschwimmt. Dann sieht Kitty, wie ihr Jan Freiheit sabbernd den Ring über den Finger streift. Nein, ruft sie da. Die Tante stutzt und fällt zurück in ihr Kissen. Sie ist tot. Kittys Schicksal besiegelt. Sie bricht zusammen.
Okay.
Immer noch wundervoll, nicht wahr? Und alles ohne Dialog. Wir haben keine Worte gebraucht.
Wir haben keine Worte gebraucht.
Wir hatten Gesichter.
Wir hatten Gesichter.
Sie sind Norma Desmond. Sie waren früher in Stummfilmen zu sehen. Sie waren einmal groß.
Ich bin groß.
Die Filme sind es, die keine Größe mehr haben.
So ist das also.
Dem Stummfilm gehörten damals die Augen der ganzen Welt. Aber das genügte den Herren nicht. Sie wollten auch noch das Ohr dieser Welt. Dann öffneten sie ihr großes Maul und herauskam Gerede.
Gerede.
Sagen Sie, Max, war Ihre Herrin eigentlich eine große Schauspielerin?
Sie war die größte auf der Welt. Sie erhielt wöchentlich 17.000 Briefe von Verehrern. Man bezahlte viel für eine Locke von ihr. Ein Maharaja kam aus Indien, um einen Seidenstrumpf von ihr zu ergattern. Dann hat er sich damit aufgehängt.
Norma Desmond möchte Sie sprechen, Mr. DeMille.
Norma Desmond?
Die muss ja bald 1000 Jahre alt sein.
Sie kannten Norma Desmond nicht als Mädchen von 17 Jahren. Sie hatte mehr Mut und mehr Herz als der ganze Nachwuchs von heute.
Die Kamera ist drehfertig.
Drehfertig?
Drehfertig? Sagen Sie, Mr. DeMille, ich bin bereit.
Licht. Kamera.
Können wir, Norma?
Welche Szene? Wo bin ich?
Das ist die Freitreppe des Palastes.
Oh ja, ja, ja.
Alles wartet auf die Prinzessin. Auf mich.
Achtung, drehen. Kamera. Aufnahme.
Mr. DeMille, erlauben Sie mir ein paar Worte. Danke. Ich wollte euch nur sagen, wie glücklich ich bin, wieder bei euch zu sein. Wieder arbeiten zu können. Ihr könnt nicht ermessen, wie mir das alles gefehlt hat. Und ich verspreche, euch nie wieder zu verlassen. Das hier ist mein Leben.
Mein Leben.
Es wird immer mein Leben sein. Die Scheinwerfer.
Die Scheinwerfer.
Das Licht. Die Kameras.
Das Licht.
Und im Dunkeln die begeisterte Menge der Zuschauer. Mr. DeMille.
Mr. DeMille?
Ich bin jetzt bereit für die Großaufnahme.
Boulevard der Dämmerung. Eine Passage durch Stummfilmgeschichten von Josef Schnelle. Es sprachen Christiane von Pöllnitz, Ilse Strambowski, Josef Tratnik, Manfred Zapatka. Improvisation am Klavier, Gottfried Eberle. Ton Karl-Heinz Stevens, Technik Angelika Bruchhaus, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Elisabeth Panknin. Eine Produktion des Deutschlandfunks 1999.